Mein Plan ist es, wieder zu arbeiten. Ja, wieder zu arbeiten als Trainer. Der Fußball verbindet mich immer noch und das ist das, was ich das ganze Leben gemacht habe. Ich möchte wieder auf dem Platz stehen und da bin ich auf der Suche und lass mich da gerne überraschen, wo es mich auch wieder hinzieht.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts bei SWR Sport. Nur der FCK, heute wieder mit Sebastian Zobel aus unserem Studio in Kaiserslautern. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Sebastian hat wieder Fanfragen eingeholt und die werden wir später dem Gast stellen. Und wir freuen uns auf Guido Hoffmann. Hallo Guido.
Hallo.
Danke, Guido Hoffmann haben wir nicht ohne Grund eingeladen. Es stand das Derby auf dem Programm am letzten Wochenende. Erster FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim. Und der Guido hat für beide Mannschaften gespielt, für den ersten FC Kaiserslautern und dann später nochmal für den SV Waldhof.
Das ist richtig. Ich war zuerst beim FCK und dann später eine Saison, eineinhalb Saison auch dann beim SV Waldhof. Mhm. Aber viel erfolgreicher beim FCK.
Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, das wird ja nicht von allen Fans immer so gutiert, wenn einer beim FCK und dann noch beim Waldhof spielt, oder? Wie war das denn damals vor fast 20 Jahren?
Ja gut, als ich zum Waldhof dann ging, da war es am Anfang schon ein bisschen kritischer mir gegenüber, weil ich halt vom FCK kam, aber ich bin ja nicht sofort vom FCK rübergewechselt, sondern hatte dazwischen ja auch noch die ein oder andere Station. Aber im Nachhinein waren beide Zeiten waren lehrreich und schön. Und ich kann mich da an keine bösartigen Äußerungen erinnern.
Da müsste ich aber ganz gerne direkt an der Stelle eine Fanfrage einfädeln.
Unbedingt.
Und zwar fragt nämlich Marc Litz, warum Ludwigshafen Ost? Also... Warum die Unaussprechlichen sozusagen? Warum Waldhof Mannheim damals?
Warum Waldhof Mannheim? Ja, das war wie so oft im Leben und gerade im Fußball auch ein Zufall. Ich war eigentlich auf dem Weg nach Pfullendorf, um dort zu unterschreiben. Und auf der Autobahn während der Fahrt wurde ich kontaktiert, ob ich nicht in Mannheim mal rausfahren könnte. Und dann hat man sich dort unterhalten und die Tabellensituation von Waldhof Mannheim damals war gut. Und es war, ich glaube, es war noch keine Hinrunde zu Ende. Und die Aussicht dann auch sportlich da, dann auch wieder höherklassig weiterzuspielen, war größer als im Pfullendorf. Und so bin ich dann in Mannheim, in Ludwigshafen,
Das ist ja wirklich eine sehr interessante Story. Werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, auch wenn wir auf die weiteren Stationen kommen. Wir wollen aber mal beginnen mit dem Derby. Der Kicker schrieb am Montag, Derby außer Kontrolle. Und ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ich habe einiges gelesen, Fußball wurde nicht gespielt und nur Karten, der FCK dann mit doppelter Überzahl noch das 0-0 geholt. Wie hast du dieses Derby erlebt?
Ja, zuerst einmal, die erste Halbzeit war ja überhaupt nicht an Fußball zu denken. Ja, es wurde nur unterbrochen, das Spiel, entweder durch Aktionen von innen oder von außen. Und das hilft nicht nur in einem Derby nicht weiter, wenn man Fußball spielen möchte. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann 9 gegen 11. Am 11.09. 9 gegen 11. Und da diesen Spruch, der ist nicht von mir, den habe ich gehört. Ja, und da ging es dann halt nur noch darum, das Tor zu verteidigen. Und ja, vielleicht mal mit einer Standardsituation, so denke ich jedenfalls, mit einer Standardsituation mal in den gegnerischen 16er zu kommen, um dann auch den Lucky Punch zu setzen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, Emotionen pur, zu viel vielleicht und Fußball zu wenig. Ich glaube, wenn das Spiel, wenn es ein Fußballspiel geworden wäre, dann wäre auch die Chance für den FCK größer gewesen, das Spiel zu gewinnen.
Für den Trainer, für Marco Antwerpen, gab es nur einen Schuldigen, insbesondere nach dem Spiel, den Schiedsrichter. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, oder?
Ja, ich meine, das hat ja auch eine Historie beim FCK und vielleicht auch bei dem jetzigen Trainer. Sowas kommt auch aus der Emotion heraus und nach dem Spiel sieht man sich natürlich immer ein bisschen benachteiligt, gerade wenn man denkt, dass gegen einen gepfiffen wird. Was sicherlich hier und da auch mal passiert, aber das passiert immer. Und wichtig ist es dann auch, ohne Schiedsrichter können wir nicht spielen. Und Der gehört auch dazu, der gehört zum Spiel dazu und der macht bestimmt auch keine absichtlichen Pfiffe oder Fehlentscheidungen, so wie keiner absichtlich von unseren oder seinen Spielern neben das Tor schießen würde. Und ich glaube, man muss dann da auch den Respekt und die Kontenance bewahren, weil man sieht sich auch häufiger im Leben.
Da muss ich jetzt aber einmal ganz kurz für Marco Antwerpen in die Bresche springen. Also auf jeden Fall stimmt's, dass er sich sehr, sehr gerne und häufig über die Schiedsrichterleistung aufregt. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass definitiv wirklich zu viele Emotionen da von beiden Seiten im Spiel waren beim Derby. Ich sehe es auch so, dass in der ersten Halbzeit eigentlich gar kein Fußball gespielt wurde. Aber ich sehe es zum Beispiel auch so, dass der Schiedsrichter da schon einen gehörigen Anteil hatte. Also meiner Meinung nach hatte er das Spiel in der ersten Halbzeit relativ schnell nicht mehr unter Kontrolle. Hat da meiner Meinung nach ist ein bisschen versäumt, ich sag mal vielleicht frühzeitig mal eher noch eine gelbe zu geben, auch auf Mannheimer Seite. Da war auch schon das ein oder andere Foul dabei, gelbwürdig meiner Meinung nach. Und dann halt diese Entscheidung Redondo da für diesen, ich sag mal, Tritt im Lauf von hinten rot zu geben, das hat das Ganze dann zum Überlaufen gebracht. Ich meine, man hat ja die Reaktionen auch gesehen auf der Trainerbank und was da los war, da war ja wirklich gefühlt auch jeder Busfahrer noch mit am Tumult beteiligt. Also das war schon deutlich drüber, aber ich glaube, da hat er sich in dem Moment dann schon irgendwie beeinflussen lassen, weil es gibt halt nun mal in der dritten Liga, in dem Fall muss man sagen, leider keinen Videobeweis. Und ich glaube, er hat sich da irgendwie von dem Tumult von außen beeinflussen lassen und hat dann rot gezückt.
Was ja, das deutlich drüber mag war sein, Fall. Aber die beiden Spieler Redondo und auch Sänger, die werden auf jeden Fall fehlen. Man schwächt sich halt. Klar, du hast recht, am Anfang vielleicht eine gelbe Karte auf beiden Seiten und da wäre ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Wie war denn das früher bei euch? Habt ihr auch immer so ein bisschen getestet, wie weit kann man gehen bei dem Schiedsrichter, der da heute auf der Wiese steht?
Also bewusst glaube ich nicht. Ja, ich meine, erstmal muss ich sagen, ich glaube auch, dass der Schiedsrichter hätte anders reagieren können. Aber ihm die Alleinschuld dazu geben, das ist für mich ist das nicht gut und nicht richtig. Weil auch die Personen auf dem Feld und auch neben dem Feld, die haben auch dazu beigetragen, dass diese Hektik dann und gerade in der ersten Halbzeit dann kein Ende fand oder erst das Ende fand. Sehr wahrscheinlich 5 Minuten in der Kabine erst. Auch die nach dem Schluss oder nach dem Halbzeitpfiff war ja da noch nicht fertig.
Da wurde ich von einigen Kollegen gefragt, vielleicht hast du da eine Antwort, warum sitzen überhaupt so viele Offizielle mit da unten? Was hat beispielsweise, das kann man sich ja jetzt mal fragen, warum sitzt da Thomas Hengen und auch Florian Dick und auch...
Weil Marco Antwerpen das wollte. Ah, okay. Also bei Thomas Hengen, das wollte auf jeden Fall, dass er da sitzt. Aber ja, es sind viele, ne?
Ja, ich glaube schon, dass man als Trainer seinen engsten Mitarbeiter, und das ist ja Thomas Hengen in dem Fall auch, wenn ich jetzt mal Co-Trainer oder Assistenztrainer ausklammere, dann ist das schon ganz positiv, wenn man den neben sich zu sitzen hat. Ja, und das ist ja auch mittlerweile so üblich. Ich glaube, damals bei uns, Rainer Geier saß auch mit auf der Bank. Ja, und der hat sich auch hin und wieder mal aufgeregt.
Ja. Ein bisschen.
Aber alles, was dann danach kommt, ja, das muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Sprich, ob das der Trainer braucht oder gerne hat, dass die mit da auf der Bank sitzen. Oder der Verein gibt diese Vorgaben. Da bin ich also nicht jetzt befugt, Auskunft drüber zu geben, weil ich es auch nicht weiß. Aber sowas birgt natürlich immer Gefahren.
Es gab allerdings auch einen positiven Aspekt, muss man auch mal sehen, in doppelter Unterzahl kein Treffer kassiert und einen Punkt noch eingefahren. Richtig. Gegen den SV Waldhof. Und da wollen wir zwei Stimmen hören, und zwar von Trainer Marco Antwerpen und auch von René Klingenburg.
Ja, was wir da geleistet haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, das war herausragend. Die haben, glaube ich, komplett das Herz hier auf den Platz gelassen. Das war schon sehr erstaunlich aufgrund der Vorkommnisse, die hier im Spiel geherrscht haben.
Ich glaube schon, dass die Fans einen großen Anteil daran hatten, dass wir über 95 Minuten die Kiste verteidigt haben. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz, heute ein Teil davon gewesen zu sein. Da kann heute jeder stolz auf sich sein, wie er heute verteidigt hat, und so muss es weitergehen.
Wie wichtig ist so ein Erlebnis auch für die Moral einer Mannschaft, wenn es jetzt nach Ferl geht zum nächsten Auswärtsspiel, wo man ja bislang noch ohne Punkt und ohne Tor ist auswärts?
Ja, es ist sehr wichtig. Ja, ich meine, jetzt nochmal auf das Spiel gegen Mannheim zurückzukommen. Der Waldhof hat auch da nicht so agiert, wie er sicherlich agieren wollte. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Die paar Torraumsituationen, die dann da waren, das war ja dann jetzt auch nicht gerade super rausgespielt, sondern dann auch eher aus einer Standardsituation oder dann auch durch einen Pingpongball.
Zweite Reihe auch mal abgezogen.
Ja, ja, aber das sind ja dann immer diese Situationen, wo man dann gerne sagt, oh, das Latein ist am Ende, jetzt versuchen sie es aus der Ferne. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man das dann auch erstmal so verteidigen, wie sie das gemacht haben. Und da wurde es denjenigen, die dann auf dem Feld dafür verantwortlich waren, dann sicherlich auch klar, verdammt, jetzt geht es erstmal darum, dass wir keine Kiste kriegen. Und so, wenn man das mit doppelter Unterzahl so hinkriegt, vor heimischer Kulisse, natürlich mit den Zuschauern, das hat sicherlich alles geholfen, aber das gehört ja jetzt auch wieder mit dazu und das ist auch gut so. So fährst du natürlich dann auch zu einem Auswärtsspiel und sagst so, wir fangen erstmal mit 11 gegen 11 an und wenn wir das mit 9 schaffen, dann können wir das auch mit 11 schaffen und dann versuchen wir aber auch mal nach vorne hin gefährlichere Aktionen zu starten. Und der Spruch, den ich vorher gelesen habe, vor dem Derby vom Trainer vom Waldhof Mannheim war, wichtig ist zu 11 zu beenden. Und er war nicht so ganz...
Na, immerhin das haben sie ja geschafft und da kann man das ja als Erfolg für den Waldhof werden.
Sie haben ja auch einen Punkt mitgenommen. Ja.
Wir wollen später nochmal auf die aktuelle Situation beim FCK eingehen, aber zunächst mal ein bisschen über dich reden. Borussia Mönchengladbach, das war so mehr oder weniger die erste Station als Profi. Warum ging es dann 1988, war das schon plötzlich zum FC Homburg?
Ja, weil die Einsatzzeiten schwierig waren oder dünn gesät waren für mich in Gladbach. Zur damaligen Zeit, Mönchengladbach spielte damals dann auch noch international, hatte eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt, hatte dort bestimmt meinen besten Trainer mit Jupp Heynckes, von dem ich in dem einen Jahr, wo er mich trainiert hat, sehr, sehr viel gelernt habe. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Und dann war die Geschichte, okay, der Junge kommt hier nicht zum Einsatz, dann gucken wir, dass er in der zweiten Liga irgendwo Fuß fasst. Und das war dann... Jetzt muss man im Nachhinein sagen, glücklicherweise beim FC Homburg der Fall, die abgestiegen waren aus der ersten Liga. Ich weiß nicht, wie viele Spieler gewechselt haben. Ich gehörte dann auch zu den Neuen und noch weitere 15, 16 andere. Und dann ging die Reise los.
Das gab es damals schon mit so großen Wechseln, wenn man zu einem Absteiger gewechselt ist.
Ja, also die waren natürlich nicht erfreut, auch wenn sie die kleinste Bundesliga-Stadt waren in Deutschland, dass sie wieder abgestiegen sind. Und die Verträge, vermute ich mal, hatten auch nur Gültigkeit für die erste Liga. Dementsprechend war auch der Verdienst sicherlich bei den Spielern. Und dann muss man halt als Verein auch reagieren. Und dass das dann so funktioniert, dass wir dann in diesem Jahr wirklich ja als Einheit, wie dann auch später beim FCK, als Einheit was Großes geschafft haben, das kann natürlich keiner voraussagen.
Ich wollte gerade sagen, wenn man in Homburg spielt, ist natürlich der große Vorteil, Kaiserslautern ist nicht weit. Und damals war der FCK halt noch eine ganz große Nummer und da ging es dann auch hin, 1990. Und diese zwei Jahre waren so die ersten super erfolgreichen nach diesen Meisterschaften in den 50ern. Es gab den Pokalsieg, es gab dann 1991 die deutsche Meisterschaft. Was war das damals für eine Truppe mit Kalli Feldkamp?
Ja, was war das für eine Truppe? Ich meine, ich kam ja auch neu dazu aus der Bundesliga gerade abgestiegen, hatte, was weiß ich, 25, 30 Spiele erst gemacht in der Bundesliga und musste mich natürlich auch erstmal zurechtfinden hier beim großen FCK. Und das war und das ist auch weiterhin für mich. Aber es wurde dann halt mir auch schnell klar, so, wenn du Leistung bringst, wenn du dich anstrengst, dann kriegst du auch eine Chance hier auf Einsatzzeit. Und dass das dann, wie gesagt, so einen Lauf nimmt, ja.
Damit war ja nicht zu rechnen, oder? Ihr wart ja absolut kein Favorit auf die Meisterschaft
damals. Nein, ich glaube, das Jahr davor hat man sich kurz vor dem Abstieg auch dann gerettet, vielleicht auch mit den Siegen gegen Homburg. Und dass das so läuft, das kann keiner vorhersagen. Ja, sonst müsste man in Bayern irgendwo spielen.
Und auch damals war es schon so, wenn man deutscher Meister wird, spielt man die Saison drauf international. Es gab zwar noch nicht die Champions League in der heutigen Form, aber es ging dann tatsächlich in der ersten Runde, kann ich mich sogar noch als Reporter dran erinnern, nach Bulgarien, ETA Tarnovo. Da hat man dann gewonnen. Ich glaube, das Rückspiel war gar nicht so erfolgreich, aber man ist zumindest mal weitergekommen. Und dann kam der große FC Barcelona.
Ja.
das war auch, denke ich mal, damals ein absoluter Top-Club.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ein Highlight. Das war damals schon ein Highlight mit Johan Cruyff als Trainer, als Koryphäe im Fußball und überhaupt der spanische Fußball. Und dann noch Spieler, die man auch selbst im Ausland dann kannte, weil es war jetzt nicht in den Spielen so wichtig, uns zu sagen, gegen wen wir spielen, von der Position her gesehen, sondern man wusste ja, wer denn da spielt. Und das sind natürlich Erlebnisse, ja, auch wenn die nicht so positiv hin und wieder verlaufen, die man sein ganzes Leben lang nicht vergisst.
Wenn ich jetzt denen, die nicht so drin sind in dieser Europapokal-Historie, sage, dass der FC Barcelona später dann Sieger wurde in diesem Wettbewerb, heißt das gleichzeitig, ihr habt es leider damals nicht geschafft. Und da warst du im Hinspiel nicht so ganz unbeteiligt. Wirst du wahrscheinlich heute noch drauf angesprochen, auf diese Chance.
Ne? Ja, natürlich.
Wir haben uns die auch nochmal angeguckt. Also
ja, selbst von jüngeren Generationen, weil das ist ja heute auch möglich, dass man das sehr gut und sehr lange verfolgen kann. Nein, das ist richtig. Ich meine, ich habe da Torschancen gehabt, die man eigentlich verwerten muss. Und das habe ich nicht gemacht. Und dementsprechend waren wir natürlich nicht so froh und glücklich nach dem Spiel.
0-2 damals in Barcelona. Aber es hätte ja fast noch gereicht im Rückspiel. 1-0, 2-0. 3-0 und dann.
Kuman Peña que ha pasado un palo, salta Vaquero, que atacando Vaquero. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, außer unseren engsten Fans, sagen wir mal, kaum einer erwartet hat, vielleicht auch wir selber nicht so richtig, dass wir die kühnsten Träume haben wahr werden lassen. Und haben sie dann doch wieder aus der Hand gegeben. Das ist, glaube ich, das Schlimmste.
Wir haben Wolfgang Funkel gehört mit seiner Analyse. Und dann Stefan Kunz, der damals schon der Top-Stürmer war beim 1. FC Kaiserslautern, mittlerweile ja erfolgreicher U21-Nationaltrainer. Was war das damals für ein Erlebnis? Ich war selber als Reporter da und diese Totenstille werde ich nie vergessen, die dann im Stadion war.
Ja, ich sagte ja eingangs, so wie das Positive, so auch das Negative wird man nicht vergessen. Und das war, erstmal war es wirklich Wahnsinn, wie die Leute mitgegangen sind. Ja, obwohl wir ja im Prinzip weniger als keine Chance hatten. Ne, es stand ja nicht 0-0, es stand ja 0-2 und dann noch gegen Barcelona. Aber ich kann mich daran erinnern, beim Abschlusstraining, als die Herren aus Spanien dann in ihren Anzügen aufs Feld kamen und in Richtung Umkleidekabine gingen, da war man amüsiert über das kleine Stadion. Und da hat man, glaube ich, dann schon gemerkt, dass sie das alles hier ein bisschen unterschätzen. Mhm. Und am Abend war natürlich die Hölle los, so wie das damals bei jedem Heimspiel.
Gab noch Pyro.
Ja, es gab noch Pyro, genau.
Und das Stadion war ja auch noch viel enger. Ja. Das war ja noch leider.
36.000, ich habe extra nochmal nachgeschaut.
Das war zu Zeiten, als man noch in der ersten Reihe den Schiri oder den Spieler beim Einwurf mit dem Regenschirm piekst.
Richtig, richtig. Ja, und das war halt auch eine Atmosphäre, die waren selbst die Spanier nicht gewohnt. Ne? Und ich glaube, selbst auch in Spanien, bei den Spielen waren nicht so viele Zuschauer denn in den Stadien wie hier in Deutschland.
Und auch nicht so aktiv, ne? Also und diese so Fangesänge.
Es gibt diese Fankultur gibt es in Spanien nicht. Mhm. Ja, so wie hier in Deutschland. Ja, aber es war dann nach dem Gegentor wirklich still. Mhm. Und das war ein Phänomen, was man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sind hier 36.000 und alle noch hier dabei und
diese verfluchte Auswärtstorregel, die haben schon viele
geschafft. Jetzt ist sie abgeschafft. War das die größte Enttäuschung in deiner Karriere, sportlich gesehen?
Die größte Enttäuschung? Ja, kann man so sagen. Aber es ist immer schwierig, gerade jetzt vom schönsten Erlebnis oder auch von der größten Enttäuschung in einem Fußballerleben zu reden. Aber das gehört sicherlich dazu oder mit dazu, an, wie gesagt, an das, was, wo man sich immer erinnern wird.
Bevor wir jetzt noch weiter über die Enttäuschung reden, würde ich ganz gerne noch einen ganz kleinen Schritt nochmal zurück machen, weil du hast ja gesagt, bevor man international spielt, muss man ja in der Saison vorher was gerissen haben und das hat der FCK ja zweifellos mit dieser grandiosen Meisterschaft 91, mit diesem fulminanten 6-2 da am letzten Spieltag in Köln. Da habe ich mich unter anderem gefragt, du bist ja gebürtig aus Lindlar, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja nur so 30 Kilometer von Köln entfernt. Stimmt. Warum hast du eigentlich selber nie beim FC gespielt? Stand das nie mal zur Debatte?
Doch, ich habe in der A-Jugend, damals hieß es noch A-Jugend, heute U19, habe ich in einem Kölner Vorortclub gespielt, auch auf Bundesliga-Niveau. Dieser Verein war immer in der Bundesliga auch vertreten, also als kleiner Verein, Arbeiterverein. Naja, und dann kam auch irgendwann mal die Anfrage, ein Probetraining beim FC zu machen, aber das habe ich dann total versemmelt. Und dann ging es nach Mönchengladbach.
Das haben wir doch gerade auch von Marcel Sabitzer gehört, der auch in der mit 14, 15 mal, glaube ich, ein
Probetraining hatte. Ja, aber wenn man als Alternative dann Borussia Mönchengladbach...
ja, auch nicht, das hat sich ja dann später erst ergeben. Ja,
ach so, okay.
Im Prinzip war ich danach schon in der Oberliga im Mittelrhein. Aber dann kam noch mal ein Anruf zum Probetraining in Gladbach und das hat dann funktioniert.
Aber worauf ich eigentlich noch raus wollte, ich meine, das ist ja jetzt auch gerade in diesem Jahr 30 Jahre her, ne, diese Meisterschaft 91, und da habe ich nochmal geguckt, wir hatten da ja auch ganz viele tolle Angebote und Artikel auf SWR Sport, auch online, und der Kollege Jürgen Schmidt hat da auch einen Artikel zu geschrieben und da möchte ich ganz gerne mal folgenden Absatz zitieren. Auf einmal sah der Hühne Ralf Jörns den hilflos blickenden FCK-Spieler Guido Hoffmann und setzte ihn auf seine Schultern, um ihn von den Fans zu schützen. wie war das damals? Also ich meine, man hat ja, glaube ich, also alle, auch ich, der damals noch sehr klein war, haben diese Bilder noch vor Augen, wie diese tausenden FCK-Fans da das Stadion fluten und du musstest dann da quasi in Sicherheit gebracht werden. Oder wie war das damals?
Ja, es war wirklich so. Also natürlich im ersten Moment Freude pur. Aber der zweite Moment war dann, oh, wie komme ich nie wieder raus? Ne? Und da wurde mir halt geholfen. Und da bin ich auch heute noch, und wir haben uns ja vor kurzem auch erst wieder getroffen, bin ich ihm dankbar. Weil als ich dann auf den Schultern war, konnte ich das ganze Ausmaß nicht der Katastrophe, sondern der Invasion dann auch wirklich, konnte ich sehr gut beobachten.
Musstest du eigentlich auch Schuhe oder Trikot oder so abgeben? Also man hat ja da von anderen Spielen, ich glaube Marco Haber war es, glaube ich, der erzählt hat, ihm wurde quasi alles mehr oder weniger vom Leib gerissen. War das bei dir auch so?
Ja, also das war ja dann auch das Beängstigende in dem Moment. Wir hatten damals die roten Trikots und da war ja so ein Halsbund oder wie das heißt. Und der Stoff vom Trikot, der wurde zerrissen. Aber dieses Bund am Hals ging nicht kaputt. Und wenn das dann einer von hinten zieht, dann zieht er dir halt die Luft weg.
Das war total gefährlich.
Und das war dann das Unangenehme. Und deshalb war ich ja froh, dass dann einer kam und mich hochgehoben hat.
Aber abseits davon war es wahrscheinlich schon ein Wahnsinnstag. Ne?
Ja, es ist also... kann man nicht, oder wenn man nicht sowas mal erlebt hat, kann man es nicht verstehen.
Das zeichnet ja auch heute noch immer diese Fanstruktur beim FCK aus. Dieser Zusammenhalt und auch diese Unterstützung, Unterstützung bis zum Ende. Ne? Das ist ja totaler Wahnsinn, was da oben auf dem Berg teilweise abgeht. Jetzt noch, obwohl man nur noch dritte Liga spielt.
Ja,
kaum sind die Tribünen wieder offen, geht da schon wieder die Post ab. Ne? Jetzt im Derby hat man es ja gesehen, die Unterstützung. Wir haben es auch eben von René Klingenburg gehört. Die Jungs sind ja schon beeindruckt, wenn da plötzlich so eine Westkurve mal wieder wach wird.
Und das, obwohl die ja noch nicht mal voll besetzt ist und obwohl die ganzen Ultras noch gar nicht dabei sind. Das heißt, da ist ja eigentlich sogar noch eine Steigerung deutlich möglich.
Genau, wenn ich es richtig verfolgt habe, waren sogar noch 7000 Plätze möglich oder mehr möglich gewesen als am Wochenende. Aber was René Klingenburg schon gesagt hat, die Fans sind dann natürlich auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Ja, wenn du jetzt zu starken Corona-Zeiten von null Zuschauern spielst mit zwei Mann weniger, dann musst du schon verdammt starken inneren Schweinehund haben, den du da überwinden musst.
Es waren zwar, um mal ein bisschen weiterzumachen in deiner Vita, nach dem FCK keine Null-Zuschauer. Zunächst mal in Bayer Leverkusen, da war aber damals noch nicht allzu viel los, oder?
Also, nee, okay. Nee, das kann man auch nicht mehr vergleichen mit dem heutigen Bayer Leverkusen. Mhm. Und da war damals noch Rainer Kallmund, war dort der Hauptverantwortliche. Aber zuschauermäßig, ich weiß nicht, ob wir dann nochmal in den fünfstelligen Bereich gekommen sind.
Und dann ging es nach Wehen,
ja.
SV Wehen. Da war ein guter Sponsor damals da. Ne? Die hatten ein bisschen Geld und wollten auch was erreichen, schon damals.
Ja, schon damals hat die Firma das so haben wollen, dass man halt zweite Kraft in Hessen wird, hinter Eintracht Frankfurt. Und das ist ein mutiges Vorhaben. Und da braucht man sicherlich, und hat man damals schon ja vor allen Dingen die finanziellen Möglichkeiten haben müssen. Und ich habe das halt auch als Chance gesehen, dann ja den Übergang zu schaffen ins Berufsleben, und zwar nicht mehr als Profisportler, sondern dann als Angestellter in einer Firma. Das hat dann leider nicht funktioniert, weil man, wie gesagt, die Vision des Clubs und der Firma waren halt mehr auf den Sport ausgerichtet als auf die Firma, in meinem Fall jedenfalls. Und dann habe ich dann auch gesagt, ja, warum soll ich das denn weitermachen? Dann kann ich doch auch Profi sein.
Bist du dann auch geblieben, und zwar in Leipzig? Damals noch die Nummer 1 in Leipzig war der VfB Leipzig.
Ja.
Die waren sogar mal in der ersten Bundesliga. Du bist aber dann, glaube ich, in die zweite gewechselt.
Genau, die waren abgestiegen aus der ersten Liga. Und dann habe ich dort 3 sehr schöne Jahre verbracht in der zweiten Liga. Wir waren sportlich sehr erfolgreich, aber haben es leider auch im letzten Schritt dann wir haben es nicht geschafft, dann auch wieder in die erste Liga aufzusteigen.
Da würde mich jetzt ja mal interessieren, da du in Leipzig selber gespielt hast, bei einem der Traditionsvereine, von denen es ja mehrere gibt da in Leipzig, was sagst du denn zu RB Leipzig?
Ja, RB Leipzig, fantastisch, was da jetzt aufgebaut wurde, ja, unter welchen Umständen auch immer, muss man das anerkennen. Weil es ist nicht so einfach, jetzt aus den Niederungen des deutschen Fußballs dann wirklich hochzukommen in die Champions League. Aber es ist, wie gesagt, es gehören viele Faktoren dazu. Nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Know-how und die Fachkenntnis der Personen, die dann dort arbeiten, und auch die Vision, die man hat. Und man muss auch dann wissen, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das auch vorstellt auf dem weißen Blatt Papier, dass man beschriftet und sagt, wir sind in dem Jahr dort, in dem nächsten Jahr dort, sondern es kann auch mal was dazwischen kommen. Das ist auch in Leipzig passiert, das ist auch in Hoffenheim passiert. Aber letztendlich hat man doch an der Philosophie und an der Vision festgehalten, konnte das auch. Man hatte die Möglichkeiten, Infrastruktur, finanziell, Fachkräfte, Wissen im ganzen Verein, nicht nur auf einer Ebene. Und dann ist sowas auch möglich. Und dann muss man auch sagen, Chapeau.
Kannst du denn nachvollziehen, dass es gerade die Fans der Traditionsvereine sind, die da sagen, das sind Kunstprodukte, damit können wir uns nicht identifizieren?
Sehr gute Frage, wollte ich auch gerade
stellen. Verstehe ich vollkommen. Ja, ich glaube, das ist nicht nur jetzt der harte Fan oder der wirkliche Fan, sondern das sind ja auch Otto-Normal-Fans, die dann sagen, ja Moment, die haben halt da jemanden hinten dran, da habe ich heute noch 5 Euro gegeben, weil ich das Getränk mir gekauft habe. Ich unterstütze die ja in dem Sinne sogar. Warum mache ich das eigentlich? Aber ich verstehe das vollkommen, weil, nehmen wir jetzt mal die Traditionsvereine. Tradition heißt ja auch, dass das schon was länger existiert, das Objekt oder der Verein, um den es geht. Und zur damaligen Zeit waren andere Werte wichtig, um dann auch erfolgreich Fußball zu spielen. Heute sind diese Werte nicht unwichtig, aber es gehören andere Werte mit hinzu. Und das hat sich, glaube ich, dann auch, das ist der große Unterschied.
Ich würde ja ganz gerne mal noch folgende These in den Raum stellen. Dadurch, dass man jetzt Vereine wie RB Leipzig oder wie zum Beispiel auch Hoffenheim in der Bundesliga hat, fehlen ja jetzt quasi dadurch allein schon wieder 2 Plätze für Tradition. Ja, der Stefan rollt hier schon in den Augen, für Traditionsvereine, die dann wiederum quasi alle so ein bisschen nach unten rutschen. Deswegen wird es auch, glaube ich, um das jetzt mal auch hier in Bezug zum FCK zu sagen, auf Dauer, auch wenn man sich das wünscht, dass der FCK irgendwann wieder Bundesliga spielt, glaube ich, auch deswegen relativ schwierig, weil ich glaube, auch auf längere Sicht gesehen, ist wahrscheinlich der FCK erstmal, wenn er es schafft, überhaupt in der zweiten Liga aufgehoben, weil ich glaube, noch eins höher zu kommen wird echt
schwierig.
Oder
es muss Investoren geben, die in Traditionsvereine investieren. Hertha beispielsweise, die es zwar zurzeit sportlich noch nicht schaffen mit ihren ganzen Millionen, aber das ist ja auch letztendlich ein Traditionsverein in Berlin. Und da hat sich ja jetzt einer entschieden, gut, da pumpe ich halt mal mein Geld in die Hertha. Das kann ja auch die Lösung oder das Erfolgsmodell sein.
Also es gibt sicherlich mehr als zwei Traditionsvereine, die nicht in der Bundesliga spielen.
Ja. Auch das ist richtig.
Ja. Und das heißt ja auch, dass es nicht nur dem FCK so geht, wie es ihm zurzeit geht. Aber wichtig ist, dass man eine gesunde Basis jetzt aufbaut. Und ich glaube, da sind die Herren und Damen, die dort das Sagen haben, sind da auf einem guten Weg. Ich hoffe es jedenfalls. Und dann, ja, es wurde ja schon gesagt, es muss dann auch jemand da sein, der dann auch sein Erspartes vielleicht dann auch nicht nur in der FCK-Anleihe im Verein lässt, sondern auch in dem Größenmaß, wie es dann bei anderen der Fall ist.
Und was ja vielleicht auch Mut machen kann, sind dann die Beispiele von kleinen Vereinen wie Fürth, Bochum, Bielefeld, die es ja auch irgendwie wieder hochgeschafft haben. Ja. Klar, ganz ohne Kohle werden die es auch nicht geschafft haben, aber...
Die waren selbst in ihren Ligen, wo sie dann nicht in der Bundesliga waren, gehörten sie aber zu denjenigen Mannschaften, die dann vielleicht auch am oberen Limit gearbeitet haben. Und das gehört einfach dazu.
Mhm. Ja. Kurz noch zu deinen beiden letzten Stationen als Aktiver, bevor es dann zum Waldhof ging, da haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen. Omonia Nicosia,
richtig.
Wie kam das denn?
Ja.
Zypern.
Ja, das war nach der Leipziger
nach
Zeit.
Nach dem Urlaub hängen geblieben.
Oder? Nein. Ich hatte dann meine Zeit in Leipzig, habe ich immer nur Jahresverträge gemacht, weil ich wusste ja dann auch nicht, wie es mir gesundheitlich ging. Was willst du denn überhaupt noch in der Zukunft mit deinem Leben so anfangen? Und deshalb zögerte sich diese Verlängerung immer so ein Stück weit hinaus. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in Leipzig nie eine komplette Vorbereitung mitgemacht habe, weil ich einfach noch keinen Vertrag unterschrieben hatte. Ja, und das war dann im vierten Jahr war es dann so, dass ich dann die Möglichkeit hatte, dann auch mal ins Ausland zu wechseln. Und das war mein Ziel, auch mal im Ausland zu spielen. Das Ziel war eigentlich Spanien, aber das hat sich nicht ergeben. Und als ich in Spanien im Urlaub war, das ist richtig, da kam dann die Anfrage über einen Berater hier, Omonia Nicosia. Und dann bin ich von Spanien aus nach Zypern geflogen und bin dann auch nicht mehr zurück, beziehungsweise erst 9 Monate später.
Schöne Erfahrung oder?
Ja, es damals war das auch noch anders als heute. Es waren nur 4 Ausländer erlaubt und 3 durften, glaube ich, nur spielen. Und wir hatten damals auch einen zweiten Deutschen da, Rainer Raufmann. Auch damals noch Eintracht Frankfurt, Bielefeld hat er gespielt. Und der hat dann in einer Saison 40 Tore geschossen. Ja, der hat in einem Spiel 9 Tore geschossen. Wir haben 11-1 gewonnen und er hat 9 Tore geschossen. Das werde ich nie vergessen. Ja, das war witzig, aber irgendwo auch traurig, weil die Stärke der Liga dort war dann sehr überschaubar.
Ja. Und dann ging es irgendwann in den Trainerbereich. In Cottbus zunächst als Co-Trainer, dann nochmal die B-Jugend in deinem Heimatverein und dann wieder zurück zum FCK. Wie kam das zustande?
Ja, das war auch, ich habe dann meinen Fußballlehrer gemacht und dann habe ich gedacht, ich guck mal, was so in der Pfalz los ist. Und dann bin ich hoch in den Sportpark. Man hat sich kurz unterhalten und dann hat man gesagt, okay, du kannst erstmal kommen und schnupperst mal rein, gehst mal dahin und dann gucken wir mal, was wir dann im folgenden Jahr dann für dich finden. Naja, und dann habe ich damals mit Frank Lelle und mit Stefan Kunz haben wir gesprochen und dann bin ich erst Koordinator gewesen und später dann auch Trainer, habe dann die U16-Talente des Clubs trainieren dürfen, von denen heute einige auch höherklassig spielen. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern das hat alleine was mit dem Talent der Jungs zu tun. Und ja.
Zum Beispiel? Wer war da so dabei?
Oliver Battista Meyer.
Ja, der ist, genau. Der war in München dann, wurde nach Holland ausgeliehen, ist aber wieder in München, spielt jetzt
spielt in der Regionalliga.
Genau.
Ne? Luis Kersthoff, der war auch mit dabei. Wir hatten Anil Götzetök war mit dabei, der war damals aber noch nicht so weit in meinen Augen, aber der hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ja, und es sind ein oder andere spielt in der Regionalliga beim FCK Oder dann halt Erik Wegesser spielt in Regensburg. Luca Schuler spielt jetzt in Magdeburg. Also der FCK hat...
Hat immer gute Talente gehabt.
Ja.
Hat sie immer noch.
Ja, und hat sie immer noch.
Hat uns ja Uwe Scher in unserem Podcast auch gesagt. Ja.
Also, und dass der Schuler auch kicken kann, hat er in dem Magdeburg-Spiel auch gezeigt.
Da wächst ja auch einiges jetzt wieder zusammen da oben. Es gibt ja jetzt auch einen neuen Förderverein für den Nachwuchs. Also es könnte wieder was werden da oben. Ein zartes Pflänzchen. Aber der Erfolg muss oben in der ersten, in der dritten Liga, der muss stimmen, oder?
Das heißt es ja immer. Mhm. Ja, solange die erste Mannschaft okay ist, ist auch der Unterbau dann okay. Und natürlich, wenn man im Unterbau ist, dann sagt man vielleicht, wenn die aber eine Klasse niedriger spielen würden, dann hätten mehr Jungs die Chance, da zu spielen.
Diese berühmte Durchlässigkeit nach oben.
Richtig, ne? Richtig. Mhm. Und der FCK war immer so ein Verein. Und ich glaube auch, dass er immer so ein Verein bleiben wird, wo es wichtig ist, dass man halt auch Glück hat mit den jungen Leuten, entweder aus der eigenen Akademie oder halt auch aus dem Umfeld, dass diese jungen Leute sich wirklich so entwickeln, dass sie auch ständig oder häufig spielen können in der ersten Mannschaft. Und eventuell, dass man dann auch mal jemanden, ja, so wird es auch sein, wenn man Ausbildungsverein ist, dass man jemanden verkauft und dadurch dann auch wieder mehr Geld zur Verfügung hat.
Wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Wir haben aber etwas vergessen. Dein China-Abenteuer. Will ich am Ende doch noch mal kurz zurückkommen. Denn das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Du warst da noch als Trainer oder Scout oder was war das genau in China?
Ich war Trainer. Mhm. Ja, ich bin mit der Corona-Pause war ich 3 Jahre hatte ich Vertrag in China, in Beijing an der Sports University und habe dort auch U17 Kinder, Spieler trainieren dürfen, bis hin dann später zur ersten Mannschaft in der dritten Liga. Aber durch Corona ist man dann nicht mehr zurückgekommen. Ja, aber es ist was ganz anderes. Es ist wirklich was ganz anderes. Auch das ist eine Sache, die versteht man erst, wenn man das mal selbst miterlebt hat, dass die Kulturen doch so unterschiedlich sind. Und mit Mimik oder auch mit Ironie kommt man überhaupt nicht weit. Und das war für mich dann auch schwer erstmal.
Und wahrscheinlich auch nicht mit so Äußerungen wie jetzt beim Derby, mit solchen emotionalen.
Das gibt's nicht. Mhm. Das gibt's weniger. Gibt's nicht, will ich nicht sagen, aber gibt's weniger. Mhm. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, es war so, bei unseren Spielen, es durfte nur einer stehen von der Trainerbank. Wenn ein zweiter stand, kam sofort jemand und hat ihn darauf hingewiesen, sich zu setzen. Es darf nur einer stehen.
Disziplin.
Ja, es ist Disziplin, es ist eine andere Kultur. Es ist alles anders.
Und fußballerisch? Wie ist es fußballerisch?
Ja, da kann ich nur sagen, ich hatte die U17. Die Spieler sind dann aber 17 gewesen. Und dann dachte ich, das ist ja keine U17 in meinem Verständnis. Aber egal. So, und dann frage ich dann den einen Spieler, wie lange spielst du denn schon Fußball? Ja, ich spiele schon 3 Jahre Fußball. Der war 17. Dann dachte ich, aha. Ich sage, weißt du, wenn ich jemanden frage in meinem Land und der sagt mir, er spielt 3 Jahre Fußball, weißt du, wie alt der ist?
Vier.
Ja, der ist 8, 6, 7. Ja. Ich sagte 6, 7 ist der. Ich sage, und du bist 17. Wie willst du die Zeit aufholen? Geht nicht. Mhm. So, also ist dieser Auftrag dort ein ganz anderer Auftrag gewesen. Innerlich. Offiziell sollten das natürlich alle Spieler sein, die in Katar Weltmeister werden für China.
Ja.
Das ist das Anspruchsdenken.
Schwierige Vorgabe.
Unmöglich. Mhm. Unmöglich, ja. Und deshalb ist es auch für viele, weshalb geht man nach China? Man geht vielleicht auch aus finanziellen Gründen nach China. Mhm. Man weiß aber auch, ich lasse mal den Koffer, lasse ich mal die ganzen Sachen drin, weil es kann sein, dass du schnell wieder hier bist. Mhm. Weil geht auch schnell.
Sandro Wagner war ja auch nicht so lange. Mhm.
Jetzt bist du wieder hier, wohnst auch wieder in der Region Kaiserslautern. Was steht denn jetzt an? Für die Rente, denke ich mal, ist es noch ein bisschen früh. Was hast du für Pläne noch?
Ja, mein Plan ist es, wieder zu arbeiten. Ja, wieder zu arbeiten als Trainer, weil das ist das, was ich, der Fußball verbindet mich immer noch. Und das ist das, was ich das ganze Leben gemacht habe. Und da möchte ich wieder auf dem Platz stehen. Und ich war jetzt 6 Wochen in Griechenland, habe dort mehr oder weniger ja, eine Ausbildung gemacht oder eine Fortbildung bei einem portugiesischen Trainer. Und das sind alles so Sachen, wie man so bei so Fortbildung nimmt man ja nicht das Ganze mit, sondern man nimmt sich ja das mit, wo man denkt, oh, das hat mir oder das könnte mir helfen. Und da bin ich auf der Suche und lass mich da gerne überraschen, wo es mich auch wieder hinzieht.
Jugend oder Herrenbereich?
Älterer Jugendbereich sollte es schon sein, ja.
Aber Herrenbereich wäre auch der
Herrenbereich, natürlich, natürlich.
Da wünschen wir dir alles erdenklich Gute dabei. Vielleicht meldet sich ja der ein oder die andere.
Danke.
Nachdem sie den Podcast hier gehört hat, so suchen ja immer noch etablierte Vereine Trainer. Das ist ja gar nicht so abwegig.
Ja, und wer sich auch gemeldet hat, und das will ich nicht unterschlagen, ist noch ein Fan. Die Frage möchte ich auf jeden Fall auch noch stellen, weil sie mich persönlich auch interessiert hat. Jetzt zum Abschluss noch. Und zwar hat RBN gefragt, mit wem hast du am Samstag eigentlich mitgefiebert? Also für wen warst du? FCK oder Waldhof?
Ich war beim FCK.
Kurze, richtig aber so. Richtige Antwort.
Richtig so, wenn man beim FCK-Podcast von SWR Sport zu Gast ist.
Und die Mikrofone auf sind.
Genau. Guido, herzlichen Dank für den Besuch hier. Wie gesagt, alles Gute bei der beruflichen Zukunft und hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und dass der FCK die Kurve kriegt und vielleicht auch mal auswärts ein Tor schießt oder einen Punkt holt. Wäre mal ganz schön.
Das wird am Wochenende so sein. Wochenende ist Sonntagsspiel und dann wird getroffen.
Okay.
In diesem Sinne.
Vielen Dank.
Ich habe mich zu bedanken.
Unser.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor!